Okay, nach dem zweiten Teil musste ich ja noch mal stoppen, weil ich gesagt habe, das ist viel zu lang geworden. Und ja, ich muss den dritten Teil dranhängen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video von Jack Kornfield wirklich so viel hergibt, aber wahrscheinlich, weil ich es immer mit meinen eigenen Beispielen noch versehen habe, ist es einfach ja ziemlich lang geworden. Okay, wir waren das letzte Mal bei dem Thema Achtsamkeit. Und ja, und Jack Kornfield meinte ja, dass es eben so wichtig ist, dieses Achtsamkeitstraining immer wieder anzuwenden, also das Erkennen von Gefühlen, das Akzeptieren und das Forschen, wann sie aufkommen, wie sie aufkommen, wie stark, was dem folgt, zum Beispiel einer Emotion, was ihr folgt, dass wir damit einfach immer wieder üben sollen. Und wir hatten uns auch beschäftigt mit den heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen. Das war ja so spannend, dass es erst so diese ersten drei Gefühlsqualitäten gibt, von angenehm, unangenehm oder neutral. Und denen können dann diese heilsamen oder unheilsamen Geisteszustände folgen. Wahrscheinlich erinnerst du dich dran, falls du Teil 2 gehört hast. Okay, weiter. Also um Fortschritte zu machen, sollten wir uns öffnen, sodass sich der Zustand intensivieren kann. Er sagt, also Jack Kornfield sagt, lassen Sie das Gefühl Raum einnehmen, sodass es größer werden, sich auflösen oder sich wandeln kann. Lassen Sie dem Gefühl Raum einnehmen, das schließt, finde ich, so ein bisschen an die Methode an, die ich das letzte Mal ja kurz vorgestellt habe, mit diesem Kontakt mit dem inneren Kind aufnehmen. Also ich lasse das ja Gefühl einfach da sein und das Gefühl den Raum einnehmen, wenn ich mich mal kurz zurückziehe und einfach reinspüren kann. Aber wenn außenrum Trubel ist und so, dann glaube ich, schafft es vielleicht nur ein Buddha, da gleichzeitig auch noch reinzuspüren und das wahrzunehmen, was da ist. Also vor allem bei vielleicht sehr unbekannten oder dezenten Gefühlen oder Gefühlen, die man vielleicht jahrelang verdrängt hat. Also deswegen wäre mein Tipp so, ja, sich wirklich auch so zurückziehen kurz, muss auch nicht gleich in der Situation sein. Es hilft auch, wenn man das am Abend macht oder einen Tag später, dann musst du dir einfach auch nur mal die Situation so hervorrufen, was war da eigentlich genau, und dann wirst du bei irgendeinem Punkt merken, da kommt der Trigger, da kommt dieses starke Gefühl nochmal hoch und ich kann da wieder voll einsteigen und mit dem Gefühl halt arbeiten und es da sein lassen. Ja, und vielleicht ist da nochmal zu sagen, wichtig zu sagen, dass halt Emotionen auch nur Energiewellen sind im Körper und die bauen sich eben auf und die bauen sich aber auch wieder ab. Und die wollen aber auch wieder abfließen. Die müssen auch wieder abfließen, diese Energiewellen praktisch, weil wenn man sie festhält, dann ja, sitzen lauter so Energieblasen praktisch in uns fest und können halt auch Krankheiten auslösen. Wie ich an anderer Stelle schon öfters mal erwähnt habe. Ja, das ist ja mittlerweile erwiesen, ist, dass eben nicht gefühlte Emotionen eigentlich so der Grundstein oder der Auslöser für viele psychische Krankheiten sind, wie zum Beispiel Depression. Mir ist bei dem Satz, dass so lauter Energieblasen irgendwie in deinem Körper sind, ist mir ein anderer Typ, wollte ich schon sagen, ein anderer Mann noch eingefallen. Das ist der Gerhard Fester, vielleicht hast du von dem mal was gehört. Und der hat, finde ich, total schöne Bilder geprägt, die man sich so einfach ja bildlich vorstellen kann und die mir aber geholfen haben, sich so ein Modell klar zu machen, was denn eigentlich passiert, wenn man Emotionen unterdrückt. Und ich bin immer ganz sicher, ob er das Bild so dargestellt hat, aber ich habe es mir dann so wieder rekonstruiert und ich finde, es ist auch stimmig. Also stell dir mal vor, du stehst im Meer. Also unter Wasser und steckst mit den Füßen so im Meeresboden fest. Da ist ja so dann so Schlick und Sand und so und man steckt das so richtig fest. Der Blick ist immer so nach oben gerichtet, also das ist so vielleicht die Lebenshaltung irgendwie. Man will da eigentlich hoch, man will vielleicht erleuchtet werden oder man will so irgendwie so den Durchblick haben und dann die Sonne zum Licht eben. Man blickt nach oben, man schwimmt dann auch langsam nach oben, aber gleichzeitig durch diesen Sand, der da unten ist, und gleichzeitig durch diese Aufwärtsbewegungen entstehen ja kleine Luftblasen. Und diese Luftblasen, das wäre jetzt so das Sinnbild für die Emotionen und für die Gefühle, und die steigen nach oben. Jetzt, wenn ich ein unbewusster Mensch bin und Angst habe vor meinen Gefühlen und vor meinen Emotionen,
dann würde ich die versuchen, mit der Hand und mit den Armen zu unterdrücken, also nach unten zu drücken wieder. Das kann ich vielleicht am Anfang machen. Die erste Blase kann ich vielleicht mit der ersten Hand nur irgendwie so stoppen und unter der Handfläche runterzuhalten, also den Ball flach zu halten. Und dann kommt aber noch eine Blase hoch und ich versuche es mit der anderen Hand runterzudrücken und dann kommt noch eine Blase von unten, also was ja alles für die Emotionen und Gefühle steht. Und ich versuche es dann krampfhaft mit beiden Armen irgendwie so nach unten zu drücken, also zu unterdrücken. Und jetzt kannst du schon vorstellen, was passiert. Einerseits verbrauche ich unglaublich viel Energie und Kraft, indem ich diesen Akt da vollziehe, dass ich ständig diese ganzen Blasen da irgendwie in Schach halte. Und andererseits verliere ich total aus dem Blick, dass ich ja eigentlich da hoch wollte, an die Meeresoberfläche zum Luft holen und zur Sonne und ja, genau, einfach ans Licht wollte. Und als drittes wird es mir wahrscheinlich auch nicht gelingen, diese ganzen Blasen da unter Wasser zu halten, also so in Schach zu kriegen. Es ist einfach ein Kampf, der irgendwie ja kein Ende nimmt und vielleicht nimmt ein Ende, weil die Luftblasen dann irgendwann flutsch, 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 unkontrolliert an mir vorbeiflutschen und nach oben eben und dann zerplatzen und so. Aber ich habe sie irgendwie nicht gefühlt. Ich glaube, irgendwo hakt das Beispiel. Sorry, ich habe das schon ewig nicht mehr angehört. Er hat es, glaube ich, noch irgendwie besser verbunden. Aber ich finde trotzdem auch so, ich jetzt erzähle, das Bild ist trotzdem, finde ich, sehr, sehr schön, dass man sich vorstellen kann, was passiert eigentlich, wenn man diese Emotionen ständig versucht, klein zu halten und zu unterdrücken. Also es kostet unglaublich viel Lebensenergie und du kommst irgendwie gar nie weiter nach oben, weil du nur damit beschäftigt bist, das halt eben klein zu halten. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, das versuche ich gerade zu entziffern, ist zu klein geschrieben. Mir hilft es in angespannten Situationen, ein Okay zu geben. Also es darf alles so sein und es darf alles da sein. Ja, das habe ich, glaube ich, schon an anderer Stelle auch einige Male erwähnt. Halt eben einfach so dieses, ja, es darf jetzt eben da sein. Und auch wenn es ein Gefühl ist, was vielleicht nicht so akzeptiert ist in der Gesellschaft, wie zum Beispiel eben Neid oder Stolz oder so, dann darf es trotzdem jetzt da sein und ich fühle es. In intensiven Meditationsretreats, sagt Jack Kornfields, durchlaufen die Teilnehmer Phasen von intensiven Emotionen. Anfangs scheinen sie uns noch zu überwältigen, diese Emotionen, und dann finden die Teilnehmer aber einen achtsamen Mittelweg. Also weder die Gefühle zu unterdrücken, noch sie aber anzuheizen. Bei Anheizen war ich so ein bisschen, wie kann man Emotionen anheizen? Da habe ich für mich das Beispiel gefunden, zum Beispiel bei dieser Opfer-Täter-Haltung. Also wenn man so einen Ärger empfindet oder Wut empfindet, dann musst du mir aufpassen, dass du ganz schnell in dieses Fahrwasser gerätst, dass du ein Opfer findest, und das bist meistens du dann, und der andere ist der Täter. So, also der ist schuld, und weil der, also bei den dümmsten Situationen, manchmal fällt mir das auf, ich stoße mich zum Beispiel an den Tisch und sofort innerhalb von Sekunden schafft es mein Gehirn, mir zu sagen, also erst kommt die Emotion hoch, ne, so irgendwie Gefühl, so, oder unangenehm, so, wir gehen jetzt mal den Schritt Jack Kornfield durch, unangenehme Gefühlsqualität, also es tut was weh, Schmerz, könnte ja so neutral stehen bleiben, aber nein, es kommt dann sofort noch ein Gefühl von Wut hoch, dass ich da dagegen gestoßen bin. Und dann als drittes geht sofort das Gedankenkarussell los. Also ich suche mir einen Schuldigen. Weil dieser Typ den Tisch da hingestellt hat, bin ich jetzt da hingestoßen. Können Sie den nicht woanders hinstellen? Also die unsinnigsten Begründungen, aber es ist sofort ein, ich bin das arme Opfer, das Unschuldslamm und irgendjemand anders ist der Täter. Oder typische Drama, heißt ja immer Drama Queen, gell? Es könnte auch Drama King heißen, aber leider sind es, glaube ich, echt öfters die Frauen, die dann so sich total irgendwo reinsteigern und dann zum Beispiel, ich kenne es auch von mir übrigens, aus der Beziehung erzählen und dann hat der wieder das gesagt und das kannst du ja gar nicht vorstellen und dann ist das passiert und das ist doch eine Unverschämtheit. Also sich so richtige Kinoszenerie da irgendwie ausmalen, was da alles passiert ist und was für ein armes Lamm ich doch bin. Ja, und genau, und bei Unterdrücken, ja, er hat eben gesagt, entweder anheizen, das war jetzt das Beispiel für anheizen, und unterdrücken merke ich eben oft zum Beispiel, dass ich Neid oder Scham unterdrücke, weil das irgendwie, ja, das sollte eben nicht so sein. Stolz zum Beispiel, das finde ich auch ein ganz interessantes Gefühl. Bei uns heißt ja auch so, wie heißt der Spruch nochmal? Eigenlob stinkt. Ja, man darf ja in der westlichen Gesellschaft kaum auf sich selber stolz sein. Und mir fällt es immer so auf, dass mich das jedes Mal total unangenehm berührt, wenn in der türkischen Gesellschaft zum Beispiel, also ich lebe in der Türkei und da ist es eigentlich gang und gäbe, dass die sich selbst loben. Also dass sie sagen, oh, das Essen, das schmeckt so gut, weil ich habe das gemacht und das ist mir richtig gut gelungen oder so. Ja, mir fällt jetzt gar kein anderes Beispiel ein, aber mir ist eben super oft schon aufgefallen, dass die sich selbst loben. Und jedes Mal zieht sich bei mir alles zusammen und ich bin immer so von Scham berührt, wie sagt man denn, der Fremdscham, dass ich mich für die Fremdschäme und mir denke, oh nein, jetzt loben die sich selber, wie peinlich und so weiter. Aber dadurch, dass mir das halt jetzt mal bewusst geworden ist, dass ich mich für sie fremdschäme und dass es eigentlich mein Problem ist, dass ich aus meiner Kultur heraus keinen Stolz zeigen darf, kein Eigenlob aussprechen darf, dass das eigentlich nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern mit meinen irgendwie seltsam verdrehten Emotionen. Also es ist ein spannendes Feld auf jeden Fall, wenn man da mal reingeht in diese ganzen Gefühle und Emotionen. Ja, und die Hilfe eben bei diesen Sachen, bei Neid und Scham, das habe ich auch schon mal in Teil 2 gesagt, ist für mich auch, dass man das einfach fühlt, wahrnimmt und dann eben auch aussprechen darf. Das finde ich als sehr heilsam. Also auch bei Neid oder so. Es hat jeder mal Neid in sich oder es hat jeder mal Scham in sich. Und wenn man es dann schafft, einfach den Gegenüber, wenn man einen vertrauensvollen Gegenüber hat und dann mal sich ausprobiert und sagt, so, ich bin gerade so neidisch. Und ich finde es aber auch schwierig im deutschen Sprachgebrauch, dieses Ich bin, weil das macht dich schon wieder so als Person so schlecht oder so unzulänglich. Du bist jetzt neidisch. Ich formuliere dann immer lieber so, ich nehme gerade wahr, dass dieser kleine Ego-Zwergerl, der in mir ist, mir ein Gefühl eintrichtert von Neid oder so. Oder ich habe gerade so einen Gedanken, der sagt, ich bin da total neidisch, weil du das und das hast und so. Und ich schäme mich auch gleichzeitig für diesen Gedanken, aber der ist mal einfach da. Den muss ich jetzt mal so annehmen. Und dann kann der Gegenüber halt damit wieder spielen und auch reagieren und es entsteht wieder eine angenehme Kommunikation, in den meisten Fällen zumindest, wenn der Partner das annehmen kann. Ja, und er sagt, der Jack Kornfield, wir erfahren somit die gesamte Gefühlspalette in ihrer puren Reinheit. So, als ob wir uns vom Fluss der Gefühle tragen lassen würden, weil wir endlich schwimmen gelernt haben. Finde ich einen ganz schönen Satz, den er sagt. Ich wiederhole nochmal. Also so, als ob wir uns vom Fluss der Gefühle tragen lassen würden, weil wir endlich schwimmen gelernt haben. Also wenn wir gelernt haben, die Gefühle anzunehmen, dann können wir sie auch genauer erforschen. Der erste Punkt war ja einfach mal so dieses Akzeptieren, dass verschiedene Gefühle vorhanden sind und bei jedem Menschen vorhanden sind. Übrigens finde ich es auch super schön, dieses verbindende Glied in der ganzen Menschheit, ganz egal in welcher Kultur du bist, in welchem Alter, in welchem Status, krank oder nicht krank, jeder Mensch hat Gefühle und Emotionen. Ist das nicht irgendwie faszinierend? Ja, alle haben Emotionen. Naja. Ja, und erst dann können wir sie eben genauer erforschen, wenn wir es angenommen haben. Okay, und dieses genaue Erforschen, da gibt es so ein paar Anhaltspunkte. Das fand ich auch spannend, weil manche waren mir ganz neu. Und zwar, wie fühlen sie sich im Körper an? Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Also ist irgendwo brennend vielleicht zu spüren? Ist es heiß? Ist es kalt? Ist es unangenehm? Ist ein Kribbeln da? Dann, welche Farbe, Dichte, Stimmung und Größe haben sie? Das finde ich eine interessante Richtlinie, eine ganz hilfreiche Palette. Also hat ein Gefühl eine Farbe, kannst du dich mal fragen. Bei Ärger würde ich zum Beispiel sofort rot sagen oder so, aber bei Trauer schwarz meistens, ne? Ja, man spielt ja auch oft dann so in der Außenwelt mit diesen Gefühlen und mit der Farbe. Welche Dichte haben sie? Finde ich auch super interessant. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, muss man gerade reinfühlen. Eine Dichte bei Trauer zum Beispiel. Wüsste ich jetzt gar nicht. Kannst du auch mal reinspüren. Stimmung. Welche Stimmung und welche Größe haben sie? Also das finde ich einen ganz wichtigen Anhaltspunkt, dass man mit dem arbeiten kann. Dann, welche Geschichten spinnt unser Geist um sie herum? Finde ich auch einen wichtigen Anhaltspunkt. Das habe ich ja vorher schon erwähnt mit dieser Drama Queen oder Opfertäter. Also so, dass man so sofort in so einen Wutfilm eben reingerät, bei Wut zum Beispiel. Ne? Also es wie so auf einer Leinwand kommt dann so dieser Kinofilm und dann hat der das gemacht und der ist ja schuldig und ich habe das gemacht. Und da kann man manchmal gar nicht mehr aussteigen, weil das so sofort so losgeht. Und wie gut eingespielt ist die Automatik aus Konditionierungen, die uns diese Gefühle beschert? Also diese, was er damit, glaube ich, meint, ist so diese typischen Trigger eben. Also vielleicht zum Beispiel, fällt mir ein Beispiel ein, von auch wieder von der Stefanie Stahl, die in ihrem Buch da das innere Kind will Heimat finden, so heißt es, glaube ich, so ein Beispiel nennt, wo der Mann sagt zur Frau, die kommt vom Einkaufen heim und er sagt so, ah, hast du keine Wurst mitgebracht? Und er meint es eventuell nur, oder erstmal andersrum, die Frau flippt dann vielleicht total aus und sagt so, spinnst du, das letzte Mal habe ich doch auch die Wurst mitgebracht und immer bin ich den, also sie gerät in so einen Wutfilm rein, ja, und er fühlt sich dann aber angegriffen durch diese Wut und schreit auch zurück und es eskaliert und es entsteht ein Riesenstreit. Und im Endeffekt kommt ja auch so dieser Schulz von Thun mit seinem Vier-Ohren-Modell zu tragen, der ja sagt eben, du kannst mit verschiedenen Ohren hören, diese Sache. Also die Frau hört ja, als der Mann sagt so, ah, du hast keine Wurst gekauft. Wurst, das bayerische Wurst, also die Wurst, du hast keine Wurst gekauft, also kein Aufschnitt meine ich damit, ist vielleicht erstmal einfach nur enttäuscht, weil er so gern Wurst gegessen hätte. So relativ neutral irgendwie, gar nichts Schlimmes. Will sie nicht angreifen, will sie nicht anklagen. Und die Frau ist aber so getriggert von dem Ganzen, weil sie eben konditioniert ist zum Beispiel, dass sie in der Kindheit das Gefühl hatte, sie vergisst immer alles. Und das ist so typisch für sie. Also sie ist eine vergessliche Person. Und weil sie das so fest glaubt innerlich, sie ist nicht mehr bewusst meistens, ist sie von diesem Satz, den interpretiert sie sofort um in typisch, du hast mal wieder was vergessen. Und deswegen geht sie so auf wie so ein Aufbackbrötchen, das heißt anders, aber egal, Hefebrötchen, das dann so sagt, immer vergesse ich und du bist doch schuld und hättest das selber gekauft und hast mir doch nicht auf den Zettel geschrieben und so. Und es entsteht ein Riesenstreit. Wenn sie sich jetzt aber darüber bewusst wäre, dass es halt einfach nur ein Trigger für sie ist, wenn er das sagt, dass bei ihr Wut hochkommt und sagt, ah, da kommt Wut hoch, warum kommt denn da Wut hoch? Das ist ja interessant, die Wut wird immer stärker. Ah, und es könnte an diesem Satz liegen. Und was löst denn dieser Satz bei mir aus? Also setze ich in einer ruhigen Minute mal hin und guck mal, was dieser Satz bei ihr auslöst. Und dieser Satz löst eben bei ihr aus, dass sie halt sich als vergesslich wahrnimmt. Und dass es aber eigentlich ihr persönliches Ding ist, dass sie sich als vergesslich wahrnimmt. Dann wäre in dieser Beziehung viel mehr Frieden vorhanden. Vermutlich wirst du mir zustimmen, weil der Mann hätte keinen Angriffspunkt. Die Frau würde sagen, oh, ich fühle mich gerade verletzt und würde das Ganze selber lösen können, weil sie das gelernt hat. Und es wäre eine ganz andere Situation in der Beziehung vorhanden. Ja, dann kommt er in dem Video nochmal zurück auf den Jacobs, mit dem er gearbeitet hat. Und sein eintöniger Zustand, der änderte sich auch und besserte sich immer mehr. Trotzdem klagte der Jacob, dass er die Übung Gehen wie ein König öfter nicht hinbekommt. Die Gefühle würden dann an Farbe verlieren und so, dass wieder sich die Depression einschleichen würde. Jack Kornfields sagte ihm aber dann, dass das ganz natürlich sei und er hat ihm dann vorgeschlagen, seine Gefühle genauer zu studieren, wie ein Anthropologe. Also, wann stellen Sie sich vor allem ein? Eben zum Beispiel eher tagsüber oder nachts? Das finde ich jetzt nochmal ganz interessante Fragen und so als Arbeitsgerüst praktisch, wie man mit Gefühlen arbeiten kann. Also wann stellen Sie sich vor allem ein? Zu welcher Tageszeit? Dann, wie lange dauerten diese Gefühlszustände an? Also dauern die länger an oder sind es nur Sekunden oder sind es über ein paar Stunden? Fühlt sich das an, als ob es den ganzen Tag dauern würde? Was ging Ihnen voraus? Das war jetzt nochmal dieses Wurstbeispiel vorher. Wenn die Frau eben so bewusst wäre, dass sie merken würde, oh, da ging dieser Satz voraus, hast du Wurst mitgebracht, der war so, ey, dieses Wurstbeispiel ist so blöd, dieses Wort, das macht mich verrückt. Naja, okay, auf jeden Fall, wenn die Frau sich bewusst wäre, dass der Satz einfach vorausging, dann würde sie sich auch bewusst sein, dass eben das mit der, dass dieser Satz nur der Auslöser war von ihrer ganzen Wut. Und Jack Kornfield sagte, was folgte ihnen nach, also den Gefühlen? Und hatte er sie unter Kontrolle, diese Gefühle, oder entfalteten sie ein Eigenleben? Finde ich auch ein spannendes Herangehen. Wie ich vorher gesagt habe, mit diesen Wutfilmen, wo man dann vielleicht einfach so gar nicht mehr rauskommt, dass die so stark sind, so intensiv, dass man wirklich nimmer keine Stopptaste drücken kann praktisch. Oder kann ich das einfach sagen, ah, es geht jetzt wieder los, okay, witzig, aber ich drücke jetzt mal auf Stopp. Und da ist auch absolut meine eigene Erfahrung, zum Beispiel bei Wut jetzt ja nochmal, dass es am Anfang nimmt es sein Eigenleben und eine super krasse Dynamik, aber je mehr du damit übst, desto mehr kannst du es und desto schneller kannst du es einfach wahrnehmen und sagen, okay, Stopptaste, in diesen Film will ich jetzt nicht einsteigen, auf diesen Zug springen, will ich nicht aufspringen. Ich gehe jetzt einen Schritt zurück und gucke nochmal, wie sich das Gefühl einfach nur anfühlt. Und damit, ja, ebbt es auch dann das Gefühl irgendwann wieder ab, ohne dass ich dann eben den anderen als Täter anstiften muss. Dies übte Jacob wochenlang, also mit diesen Aufgaben da zu arbeiten. Mit der Zeit stellte sich eine Art königliches Wohlbefinden ein, wenn er sich draußen in der Natur aufhielt oder etwas Inspirierendes las oder bestimmte Freunde sah. Umgekehrt machten sich nach dem Essen oft Trägheit und Enttäuschung breit, die, wenn er nichts dagegen unternahm, bis zum Schlafengehen anhielten. Ja, und den Satz dann nochmal, wenn er nichts dagegen unternahm, muss der Meister erforschen, kennen und meine Ressourcen, also Dinge, die mir gut. Entschuldigung, ich versuche gerade meine eigene Schrift zu entziffern, was ich da noch notiert habe, was mir irgendwie wichtig war. Also diese Trägheit und die Enttäuschung, wenn er eben nichts dagegen unternahm, der Jacob. Jacob dann hielt es bis zum Schlafengehen an. Also ist jetzt eben wichtig, dass er halt erkennt, dass das überhaupt stattfindet und dass er dann eben auf Ressourcen zurückgreift. Also Dinge, die ihm gut tun, schon weiß und dass er da vielleicht einfach anknüpfen kann und sagen kann, okay, um aus diesem Gefühlsstrudel rauszukommen, unternehme ich jetzt was. Und da wollte ich auch nochmal ein Beispiel von mir geben, was mir geholfen hat, dass ich einfach auf mal aufgeschrieben habe, was mir denn hilft, so wieder in meine Ruhe zu kommen oder in meine Stärke zu kommen, in meine Kraft zu kommen. Und das könnte zum Beispiel sowas sein wie Tanzen oder schöne Musik hören, dass man sich eine Playlist macht mit verschiedenen Musikarten, ruhige Musik oder Tanzmusik oder Stimmungsmusik oder Spaßmusik. In der Natur spazieren gehen wird auch bei vielen Menschen genannt, das ist, glaube ich, echt ein wichtiges Highlight sozusagen, ins Fühlen kommen meine ich in dem Sinne, dass man den Tastsinn stärker beansprucht, also dass man einfach mal guckt, wie fühlen sich gerade meine Füße auf der Unterlage an, die sie berühren, oder wo sitze ich gerade, wie fühlt sich das unter Gesäß an, wie ist mein Tastsinn in den Fingern, was nehme ich da wahr, oder eben in die Stille einfach zu kommen. Also sich so bewusste Quellen zu suchen, um die schon mal parat zu haben, wenn man in krasse Gefühle reinkommt, dass man da dann auf so eine Quelle zurückgreifen kann. Ja, nochmal auf den Jacob zurückzukommen. Diese Nachmittagsdepression schien etwas mit Jacobs Kindheit zu tun zu haben. Da seine Eltern öfter zornig waren, zog er sich nach der Schule ins Zimmer zurück, um keine Reibungsfläche zu bieten. Am interessantesten war für ihn, dass seine Gefühle sich recht schnell ändern konnten. Also das hat jetzt der Jacob dann festgestellt. Er hat eben festgestellt, dass er einmal wie ein König sich gefühlt hat, dann auf einmal ängstlich wie ein Kind, dann plötzlich wieder wie ein einsamer oder bedürftiger Mensch. Aber auch wie ein glücklicher und starker und trauriger Erwachsener. Das war so die Grundstimmung bei ihm, glaube ich. Und zu jedem Gefühl gehört auch ein anderer Blickwinkel, der uns die Welt in einem anderen Licht erscheinen lässt. Letztlich ist alles ganz unpersönlich, meinte Jacob. Die Gefühle ändern sich ständig und auch der zugehörige Blickwinkel. Mittlerweile kann ich das spüren. Was soll ich nun tun? Sagt er. Aufhören, an jedes einzelne Gefühl zu glauben? Durch das Achtsamkeitstraining, das der mit Cornfield durchgeführt hat, stieg Jacobs intuitives Einsicht. Er kann jetzt unterscheiden, wann es Gefühle sind, die nur aus alten Reaktionsmustern hervorgehen, und kann sie dann ansehen und einfach loslassen. Da habe ich mir nochmal notiert, dass es eben für mich geholfen hat, einfach so ein liebevolles Interesse dafür zu haben, was in einem vorgeht und ein bisschen Humor dabei zu haben. Andere hielten wichtige Erkenntnisse für ihn bereit und benötigen intensivere Beschäftigung und Erforschung. Also da meint, das ist jetzt gemeint die Gefühle, also andere Gefühle, die hielten also wichtige Erkenntnisse für ihn bereit und damit musste er sich eben intensiver beschäftigen und die erforschen. Allmählich wuchs sein guter Umgang mit Gefühlen mehr und mehr, weil er sie offen im Raum halten konnte. Wie Jacob können auch wir durch Erkennen, Akzeptieren und Erforschen die letztlich leere Natur der Gefühle erkennen. Wir spüren, wie ein Gefühl entsteht, wie lange es dauert und was danach geschieht. Normalerweise glauben wir, dass Gefühle und Emotionen etwas Dauerhaftes sind. Wir sprechen von morgen in Angst und Schrecken verbracht zu haben. Oder wir sprechen auch davon, dass wir den ganzen Tag über gereizt waren. Oder es könnte sowas gesagt werden wie, wir waren wochenlang verliebt oder monatelang deprimiert. Und wenn wir aber genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass die meisten Gefühle eigentlich nicht länger als 15 bis 30 Sekunden dauern. Also das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt. Tatsächlich ist in der Sprache wirklich immer so, dass wir sagen, heute sage ich ganz oft zu meinen Kindern, also zu meinem Sohn eher, weil der versteht es, boah, heute bin ich schlecht gelaunt oder gerade ist eigentlich auch schon zu lang, gerade bin ich genervt oder so. Naja, gerade ist nur ein kürzerer Zeitpunkt, aber so, ja, diese Wochen vergehen irgendwie so nervig oder so gelangweilt oder ich weiß nicht was. Also immer so lange Zeiträume. Aber das stimmt ja gar nicht, dass das nur die gleiche Gefühlstönung ist. Es wandelt sich ja tatsächlich permanent. Also er nennt noch ein Beispiel. Die Sehnsucht kann in Liebe, dann in Leere, dann in Langeweile umschwanken und am Ende, was gibt es heute zum Abendessen? Und all das, diese ganzen Gedanken und diese ganzen Gefühle, das passiert in 1 bis 2 Minuten. Was ich sogar fast schon zu lange finde. Ich finde, es sind fast nur einige Sekunden meistens. Also, er sagt nochmal, Gefühle sind wie Wellen im Bewusstsein. Jedes Gefühl kann die Eigenschaft, alt oder jung, angespannt oder locker haben. Und in diesem Raum der Achtsamkeit wächst unsere natürliche Intuition, ob wir auf ein Gefühl reagieren müssen oder ob es zu unnötigem Leid führt, wenn wir dies tun. Einige Gefühle halten wichtige Erkenntnisse für uns bereit. Dann müssen wir uns um die Bedingungen kümmern, aus denen sie entstehen. Da muss ich auch noch mal einhaken und eine interessante Zusatzinformation geben. Ich habe eine Frau gefunden, die heißt Vivian Dittmer und die hat mir so diese neue Erkenntnis gebracht, dass sie halt eben sagt, dass jedes Gefühl immer so positive und negative Energie hat und total sinnvoll eben ist. Weil man könnte jetzt irgendwie nach diesem ganzen Gerede auch sagen, ja, warum sind denn dann überhaupt diese in Anführungszeichen negativen Gefühle da? Die bringen doch gar nichts. Aber tatsächlich bringt jedes Gefühl irgendwas und hat so eine Grundaufgabe. Und ich nenne mal kurz drei, zum Beispiel bei der Angst. Es ist ja so, dass die Angst als positive Aufgabe hat, dich vor einer Gefahr zu warnen. Also wenn du Angst verspürst, dann soll es im ursprünglichen Sinne so sein, dir zu sagen, Vorsicht, da musst du wachsamer sein, da könnte der, wieder das typische Beispiel, der Säbelzahntiger rausspringen oder halt irgendein wildes Tier. Und da muss dein ganzes System alarmiert sein, dass du jederzeit flüchten kannst. Deswegen ist die Angst da. Aber in der heutigen Zeit benötigen wir die Angst gar nicht mehr so oft, weil einfach viel weniger Gefahren da sind, die so akut sind. Also kannst du einfach die Angst wahrnehmen, okay, ich nehme Angst im System wahr, zum Beispiel vor einer Prüfung, aber ich kann mir dann nochmal rational überlegen, ist die gerade nötig, die Angst? Ist da wirklich was, dass ich flüchten muss oder so, dass diese Impulse im Körper stimmen? Oder kann ich sagen, danke Angst, dass du da bist, ich nehme dich wahr, aber ich habe alles im Griff, ich kriege das hin. Oder Scham. Scham fand ich auch total interessant. Man könnte ja denken, ja, was bringt mir denn im Gottes Namen Scham? Scham bringt dir das, dass du dich in einer Gruppe, also in einem sozialen Gefüge anpassen kannst. Also zum Beispiel, du schmatzt und irgendjemand spricht dich darauf an oder der ganze Tisch schaut dich an Und vermutlich wirst du dich schämen, weil du irgendwie merkst, irgendwas ist hier gerade komisch, alle gucken mich an. Du merkst dann, oh, du hast geschmatzt. Und dann wirst du vermutlich danach sagen, das Schmatzen kam jetzt vielleicht nicht so gut an. Irgendwie finden die mich gerade alle eklig und ich schmatze mal lieber nimmer. Also du hast damit ein Repertoire, um dich in der Gruppe praktisch anzupassen. Und das Urbedürfnis eines jeden Menschen ist es, in der Gruppe reinzupassen und sich in der Gruppe anzuschließen. Also es ist auch ein wichtiges Gefühl. Oder Wut ist das Positive, wenn es eben nicht zu übersteigert ist, dass du ins Handeln kommst. Also du bist mit zum Beispiel mit einem politischen Zustand unzufrieden und du empfindest Wut gegenüber der Politik und du sagst, okay, da muss jetzt was geändert werden. Ich gehe auf diese Demonstration. Also du verleihst praktisch deiner Unzufriedenheit an dem Jetzt-Zustand Ausdruck, indem du in Aktion trittst. Oder du bist wütend auf deinen Freund oder auf deine Freundin und du sagst, okay, das muss ich jetzt ansprechen und du trittst praktisch in Aktion und die Situation ändert sich dadurch vielleicht, dass ihr ein klärendes Gespräch führen konntet. Jack Kornfield sagt dann, sogar wenn sie stark sind, die Gefühle, müssen wir weder nach ihnen greifen, also dies festhalten, noch uns mit ihnen identifizieren, noch sie verdrängen. Wir müssen einfach wissen, dass kein Gefühl ewig dauert, dass die einfach vergänglich sind. Und es erfordert auch Mut, sich der ganzen Bandbreite unserer Gefühle und Emotionen zu stellen und darauf zu reagieren oder sie abzuschneiden, ohne sie abzuschneiden. Dann nennt er noch den Albert Camus, der sagt, wir alle tragen das Exil in uns, unsere Verbrechen, unsere Schandtaten. Unsere Aufgabe ist es, sie nicht auf die Welt loszulassen, sondern daraus uns selbst und andere hervorgehen zu lassen. Ja, da ist mir auch nochmal die Stephanie Stahl eingefallen, wie ich ja vorher erwähnt habe. Ich hoffe, die heißt wirklich so. Manchmal merke ich mir auch Namen falsch und Titel falsch. Also verzeiht, wenn sie nicht so heißt, aber ich glaube, man findet sie im Internet unter diesem Namen. Ja, die halt eben auch so diese These, diese gewagte These aufstellt, dass wenn jeder Mensch mit seinen Gefühlen und mit seinen Emotionen im Reinen wäre und seine Trigger kennen würde, dann wäre einfach eine viel friedfertigere Welt irgendwie vorhanden und macht es sogar fest an Politikern wie, darf ich jetzt hier Namen nennen, wie Trump oder Putin oder sonst irgendwas, die eigentlich auch alle nur im Grunde ihres Herzens verletzte innere kleine Kinder sind, die sich halt über die Weltpolitik praktisch äußern müssen. Also die vielleicht Anerkennung wollen, die Macht wollen, die einen zu großen Stolz haben, wo Neid und Eifersucht Themen sind, aber halt eben leider nicht gelebte oder unaufgelöste oder nicht gefühlte oder unterdrückte Gefühle und die sich halt dann in so Extremen äußern, wie wir es ja immer wieder sehen. Die Achtsamkeit hilft uns, machtvollen Gefühlen und Emotionen ohne Angst zu begegnen. Also sind wir wieder am Anfangspunkt. Wie wichtig ist es einfach, diese Achtsamkeit zu kultivieren, damit man da mehr Frieden in die Welt bringt, lass mal so sagen. Diese sind eben einfach nur Energien, diese Gefühle und Emotionen, und die sind bei allen Menschen vorhanden. Wenn sie erkannt, akzeptiert und erforscht werden, dann werden wir frei vom Anhaften. Dann haben wir die Wahl. Auf die, die eine Antwort erfordern, können wir reagieren, die anderen können wir einfach ziehen lassen. Ja, das war im Endeffekt der Abschlusssatz von seinem Video. Und ich wollte es gerade nochmal so zusammenfassen, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich habe eh schon alles 10 und 20 Mal wiederholt. Und ich hoffe einfach mal, dass die Message angekommen ist. Immer wieder im Fühlen bleiben, im Erforschen bleiben, nicht alles ausagieren, sondern ja bei sich zu bleiben und nachzuspüren. Soweit. Zum dritten Teil von Jack Kornfields Video und ich hoffe, es ist dir nicht zu lang geworden und ich hoffe, du kannst dir davon wieder was mitnehmen und ja, über Feedback oder so freue ich mich natürlich immer total Und dann kann ich wieder an irgendwas arbeiten und knabbern, auch wenn es Kritik ist oder konstruktives Feedback ist. Hilft mir alles weiter. Ich freue mich drüber. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.